zwei Namen, eine Stadt. Eine akustische Zeitreise zur Um- und Rückbenennung von Chemnitz. Beschaulich windet sich der Fluss Chemnitz durch die sächsische Stadt Chemnitz, die dem Fluss ihren Namen verdankt. Der Name Chemnitz ist obersorbischen Ursprungs und kommt von Kamienica. Kamien heißt Stein und Kamienica bedeutet Steinbach. Der Fluss Chemnitz hat nie einen anderen Namen getragen. Im Gegensatz zur Stadt Chemnitz. Am 10. Mai 1953 musste der alte Stadtname einem neuen weichen. Und das nach mehr als 600 Jahren. Denn als Stadt wird Chemnitz bereits seit Anfang des 13. Jahrhunderts geführt. Die Wurzeln der Stadt gehen noch viel weiter zurück. 1953 ist das Land geteilt. Es existieren zwei deutsche Staaten. Nach Auflösung der Länderstrukturen in der DDR ist Sachsen in drei Bezirke gegliedert: Dresden, Leipzig und Chemnitz. Die Stadt Chemnitz ist damit Bezirkshauptstadt. In der Innenstadt von Chemnitz sind noch immer die Auswirkungen der verheerenden Luftangriffe am Kriegsende sichtbar. Bis zu 6 Quadratkilometer im Zentrum und um das Zentrum wurden total zerstört. Weitgehend erhaltene Stadtteile mit wertvoller Bausubstanz aus der Gründerzeit, wie der Kassberg oder der Sonnenberg, werden in der DDR vernachlässigt. Es wird kaum investiert. Denn die Kassen des jungen sozialistischen Staates sind klamm. Alte Straßenzüge sind zum Teil verschwunden. Dort sollen Vorstellungen des sozialistischen Städtebaus in die Tat umgesetzt werden. Chemnitz, von seinen Einwohnerinnen und Einwohnern auch Kamps bzw. Rußkamps genannt, wegen des Drecks, den die Industriebetriebe in die Luft schleudern, soll eine sozialistische Musterstadt werden. Die DDR-Regierung erklärt das Jahr 1953 zum Karl-Marx-Jahr. Anlass ist der 135. Geburtstag Karl Marx bzw. sein 70. Todestag. In vielen Städten der DDR, zum Beispiel in Berlin und Jena, werden Karl-Marx-Büsten eingeweiht. In Leipzig wird die Universität in Karl-Marx-Universität umbenannt, nach dem Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Doch Karl Marx soll noch ein Namensdenkmal größeren Ausmaßes bekommen. Eine ganze Stadt soll seinen Namen tragen. Dazu wird zunächst Eisenhüttenstadt auserkoren. Doch aus Eisenhüttenstadt wird nach Stalins Tod Anfang 1953 stattdessen Stalinstadt. Den Namen behält die Stadt allerdings nur bis 1961. Auch Leipzig ist im Gespräch für eine Umbenennung in Karl-Marx-Stadt. Doch die weithin bekannte Geschichte als Messestadt und die Angst vor Protesten hält wohl die kommunistischen Machthaber davon ab. Dafür kursieren bis heute Gerüchte, denen zufolge Walter Ulbricht seine Geburtsstadt Leipzig später in Walter-Ulbricht-Stadt umbenennen wollte. So wird also der Industriestadt Chemnitz die vermeintlich große Ehre zuteil. Die SED-Regierung ordnet den Namenswechsel an. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt werden nicht nach ihrer Meinung gefragt. Die Parteispitze geht fest davon aus, dass die Chemnitzer die Umbenennung als große Auszeichnung verstehen. Am 10. Mai 1953, einem Sonntag, finden sich tatsächlich Zehntausende Menschen zur offiziellen Umbenennungsfeier ein. Doch laut Zeitzeugen ist diese Zahl zu dieser Zeit nichts Außergewöhnliches. Ob es 180.000 Interessierte und Neugierige sind, wie es offiziell heißt, ist nicht belegt. Historiker bezeichnen diese Zahl aber als durchaus realistisch. Die Chemnitzer werden zu dieser SED-Großveranstaltung hindelegiert, von der Schulklasse bis zum Funktionär. Es ist schlicht eine Pflichtveranstaltung. Im Publikum ist an diesem Tag auch der 13-jährige Schüler Klaus Modalek. Er wird Jahrzehnte später maßgeblich die Rückbenennung von Karl-Marx-Stadt in Chemnitz vorantreiben. An Einzelheiten der Umbenennungsfeier kann er sich kaum erinnern. Aber eine spätere Begegnung geht ihm nicht mehr aus dem Kopf.
Ich kann mich auch nicht mehr an das Wetter erinnern. Aber wir hatten eine alte Dame, bei der Auszählung. Und die hat gesagt, an dem Tag war Chemnitz mit etwas Schnee überzogen. Das war wie so ein Leichentuch.
Die Frau hat recht. In den Protokollen des Deutschen Wetterdienstes ist für Chemnitz an jenem 10. Mai 1953 leichter Schneefall vermerkt. Die Stadt präsentiert sich morgens in Weiß. Der Himmel ist trüb, die Temperaturen sind für einen Maitag ungewöhnlich niedrig. Als sei eine ganze Stadt erstarrt. Auf dem Platz, auf dem sich heute die Stadthalle befindet, breitet sich die große Menschenmenge aus. Den Festakt der Umbenennung nimmt Ministerpräsident Otto Grotewohl höchstpersönlich vor. Für ihn ist die Umbenennung eine Demonstration der Einheit von Volk und Regierung.
Die Verleihung des Namens Karl-Marx-Stadt ist der Ausdruck des Willens der Werktätigen dieser Stadt. Sie ist zugleich eine Ehrung der Opfer, die das Chemnitzer Proletariat im jahrzehntelangen Kampf gegen Reaktion und Faschismus gebracht hat. Und sie ist eine Anerkennung der großen Erfolge, die die gesamte Bevölkerung unter Führung der Arbeiterklasse beim Wiederaufbau eines neuen, friedliebenden und demokratischen Deutschlands seit 1945 errungen hat. Ich erfülle darum hiermit den Beschluss der Regierung. Ich vollziehe den feierlichen Akt der Umbenennung dieser Stadt und erkläre, von nun an trägt diese Stadt den stolzen und den verpflichtenden Namen Karl-Marx-Stadt.
Klaus Moderleck erinnert sich an diese Zeit.
Also die alte Bevölkerung, die hat sich nie mit den Namen da abfinden können. Da wurde immer Chems gesagt.
Die Machthaber werden nicht müde, den Menschen einzureden, es sei eine Ehre und man könne stolz sein, in einer Stadt mit einem so großen Namen zu leben. Lieder besingen von nun an diesen Stolz. In einem Lied heißt es, und das Blau unserer Fahne ist das Sonntagshimmelblau. Ist das Blau der Ozeane und der Veilchen Morgentau? Ist das Glänzen vieler Augen das Gedränge einer Stadt, die von Marx ihren Namen und ihr neues Leben hat? Dabei interessiert es die Politiker nicht im geringsten, ob der Namenspatron einen Bezug welcher Art auch immer zur Stadt hatte. Der Chemnitzer Klaus Moderleck beschreibt das so.
Also man hatte der Stadt die Identität genommen. Jahrhunderte war das eine aufstrebende Industriestadt und plötzlich wurde das mit dem Karl Marx in Verbindung gebracht.
Dabei war Karl Marx nicht ein einziges Mal in der Stadt. Er fuhr allenfalls mit dem Zug an Chemnitz vorbei, wenn er in den böhmischen Kurort Karlsbad wollte. Apropos Zug. Margot Meiner, eine Zeitzeugin, erzählt, wie sie kurz nach der Umbenennung im Mai 1953 in Glauchau am Bahnhofsschalter stand. Vor ihr wollte ein Mann eine Fahrkarte nach Chemnitz kaufen. Doch der Schalterbeamte stellte sich stur.
Die kann ich Ihnen nicht verkaufen, sagte er lapidar.
Warum denn das? Wollte der verdutzte Bahnkunde wissen.
Es gibt nur noch Karten nach Karl-Marx-Stadt,
war die Antwort des Beamten. Schließlich wurde es dem Mann zu dumm und er bestellte eine Fahrkarte nach Karl-Marx-Stadt. Als er endlich seine Fahrkarte in der Hand hatte, staunte er nicht schlecht. Als Fahrziel stand darauf Chemnitz.
Naja, wissen Sie, sagte er zum Schalterbeamten,
wenn ich schon nach Karl-Marx-Stadt fahre, soll es auch auf der Fahrkarte stehen. Es muss schon seine Ordnung haben. Die Kunden hinter ihm grinsten und schauten den Schalterbeamten erwartungsvoll an. Dem blieb letztlich nichts anderes übrig, als die gewünschte Karte auszuschreiben. Worüber natürlich die Wartenden ringsum herzlich lachten. Das Leben in Karl-Marx-Stadt nimmt seinen Lauf. Stetig verändert sich das Stadtbild. Neubaugebiete entstehen, wie das Fritz-Heckert-Wohngebiet um den ehemaligen Flughafen. Doch das Stadtinnere verfällt. Grau
ist die vorherrschende Farbe. Nur das direkte Zentrum wird zum Aushängeschild der sozialistischen Industriemetropole. 18 Jahre nach der Umbenennung am 9. Oktober 1971 wird im Zentrum der Stadt ein riesiges Denkmal eingeweiht. Das heute gleichermaßen geliebte wie umstrittene Karl-Marx-Monument. Rund 250.000 Menschen sind bei der feierlichen Einweihung dabei. Im Volksmund heißt das Marx-Monument schlichtweg Nischel. Bis heute. Mit 7,10 Meter Höhe und einem Gewicht von rund 40 Tonnen zählt es zu den größten Bronzebüsten weltweit. Es ist so markant, dass es bald zum Wahrzeichen der Stadt wird. Einer Stadt, die ihr ursprüngliches Gesicht zuerst in den Bombennächten des Zweiten Weltkrieges verlor und dann noch einmal auf den Reißbrettern sozialistischer Stadtplaner veränderte. In den Folgejahren dient das Marx-Monument als Kulisse für die alljährlichen Mai-Demonstrationen und für andere sozialistische Großveranstaltungen. Auch die vorbeiführende Allee trägt den Namen Karl Marx. Walter Ulbricht, zu Lebzeiten Stalins und darüber hinaus ein glühender Verfechter von dessen Ideologie, stirbt 1973. Nach ihm kommt ein Mann an die SED-Spitze, der anfangs in der Lage zu sein scheint, den Sozialismus zu reformieren. Erich Honecker. Honecker kürt Karl Marxstadt zu seinem Wahlbezirk und ist bei anstehenden Wahlen ständig präsent. Auf der Ehrentribüne vor dem Nischel rühmt er sich vor aller Welt mit den Erfolgen seiner Partei. Aber mittlerweile kann niemand mehr die Stagnation in allen Bereichen der Wirtschaft übersehen. Die Bevölkerung murrt über ihre Probleme im Alltag, während die Staatsführung ihre Erfolge propagiert. Die Zahl der Ausreiseanträge steigt stetig. In den 80er Jahren lässt sie sich nicht mehr so einfach unter den Tisch kehren. Immer mehr Menschen zweifeln die Wahlergebnisse der Regierung an. Am 7. Mai 1989 sind Kommunalwahlen angesetzt. Die Wahlergebnisse fallen wieder haushoch zugunsten der kommunistischen Machthaber aus. Doch kritische Stimmen werden immer lauter. So auch in Karl-Marx-Stadt. Ein Friedenskreis und die offene Kirche legen bei der Stadt Widerspruch gegen die Wahlergebnisse ein. Der Widerspruch bleibt bis Anfang Juli unbeantwortet. Wie in anderen Städten der DDR begehren die Menschen auf. Sie fordern Reisefreiheit, wollen sich nicht länger einsperren lassen. Im Sommer 1989 kommt es zur Massenflucht über die ungarisch-österreichische Grenze und in die bundesdeutschen Botschaften in Warschau und Prag. Der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat unmittelbar danach in der deutschen Botschaft in Prag dem Aufnahmeantrag von Menschen stattgegeben, die Schutz in der diplomatischen Vertretung gesucht hatten. Aufnahmen davon gingen durch alle Medien.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Kurz darauf erreicht ein Zug mit diesen Ausreisenden aus der tschechischen Hauptstadt den Karl-Marx-Städter Hauptbahnhof. Die Sicherheitskräfte müssen alles aufbieten, um das öffentliche Auflehnen von mehreren hundert Personen zu unterbinden. Bis Ende 1989 kehren über 4.500 Menschen ihrer Stadt, Karl-Marx-Stadt, den Rücken. Scheinbar unbeeindruckt von all dem feiert sich die Staatsführung am 7. Oktober. Doch das ist nur weiterer Zündstoff für ein friedliches Aufbegehren zahlreicher DDR-Bürgerinnen und Bürger. Sie wollen etwas verändern. Sie wollen einen besseren Staat und fordern Reisefreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Die DDR-Medien verurteilen den Protest als provokante Störungen der öffentlichen Ordnung. Am 7. Oktober lösen sie den ersten Demonstrationszug, der vom Luxorpalast, der damaligen Interimsstätte des Theaters, zur Zentralhaltestelle führt, auf. Doch der erste öffentliche Aufschrei gegen das sozialistische System ist ein Signal. Und es wird immer stärker. Unter dem Motto Aufbruch jetzt formiert sich eine Bürgerbewegung. Immer mehr Menschen machen mit. Ihr Ziel ist ein friedlicher Wandel. Von Oktober bis Dezember 1989 finden auf Initiative des Neuen Forums regelmäßige Demonstrationen vor dem Karl-Marx-Monument statt. Mit wachsendem Selbstbewusstsein fordern die Menschen eine Wende zur wirklichen Demokratie. Sinnbild dafür ist die durch die Aktion Sühnezeichen organisierte landesweite Menschenkette, die auch in Karl-Marx-Stadt regen Zuspruch findet. Ab Oktober 1989 gibt es in der Bezirksstadt regelmäßig Rathausgespräche zwischen den oppositionellen Gruppen und der Stadtverwaltung. Die friedliche Revolution ist im vollen Gange und läutet das Ende der DDR ein. Ende November 1989 rufen Frank Werner Heine und Kerstin Morgenstern eine kleine Initiativgruppe namens Für Chemnitz ins Leben. Ihr Ziel? Die Rückbenennung der Stadt auf demokratischem Wege. Karl-Marx-Stadt soll endlich wieder Chemnitz heißen. Klaus Moderlik, inzwischen 49 Jahre alt, arbeitet zu dieser Zeit als Elektriker im Rehabilitationszentrum für Blinde und Sehbehinderte. Als er in der Zeitung über die neue Chemnitz-Initiative liest, ist für ihn klar, er wird sich ab sofort aktiv für den ursprünglichen Stadtnamen Chemnitz einsetzen. Die Aufbruchsstimmung hat ihn längst erfasst. Es gilt, die Idee unter den Einwohnern bekannt zu machen, die Menschen dafür zu begeistern. Nur wie? Rund 150.000 Flugblätter werden gedruckt und kopiert. Kopierer sind noch Mangelware. Man ist auf Hilfe angewiesen. Freunde der Initiative stellen Papier zur Verfügung. Die Aktivisten verteilen überall in der Stadt ihre Botschaften. Auf Kundgebungen, an Litfaßsäulen und Zäunen, in Briefkästen. Klaus Moderlik und seine Mitstreiter opfern dafür viele Feierabende. Es bleibt wenig Zeit für Familie und Hobbys. Anders als 1953 soll die Bürgerschaft zur Namensrückbenennung angehört werden. Die Idee einer Bürgerbefragung zur Rückbenennung ist geboren. Doch würde sich die ganze Mühe überhaupt lohnen? Um das herauszufinden, braucht es ein Stimmungsbild der Karl-Marx-Städte. Eine Unterschriftensammlung soll die Antwort liefern. Und so werden unzählige Zettel mit Listen gedruckt. Bei der Verteilung der Unterschriftenlisten in Betrieben, Institutionen und Geschäften sind die unterschiedlichsten Meinungen zu hören. Bei weitem nicht nur Zustimmung. Was können wir für das Geld, was die Rückbenennung kostet, alles erreichen? Manche Händler erlauben nicht, die Listen in ihren Läden auszulegen. Mit Politik will ich nichts zu tun haben, sagen sie. Die Initiative lässt sich nicht beirren, sammelt Unterschrift um Unterschrift. Etwa 43.000 kommen zusammen. Klaus Moderlik erinnert sich.
Mit dem Oberbürgermeister wurde ein Termin ausgemacht und da ist die Gruppe, gesamte Gruppe zum Oberbürgermeister. Der Herr Heine hatte die Mappen, wo die ganzen Unterschriften drin waren und konnte das vorlegen und Erklärungen dazu, warum, weshalb und wie die Leute denken, also die Gruppe, wie die Leute denken und wie die Meinung der Bevölkerung ist, begründet. Und war vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Sehr lange mussten wir nicht diskutieren. Es war ja ein dienstlicher Weg. Und dann, wie das üblich ist, Sie hören wieder.
Anfang des Jahres 1990 tritt schließlich in der Stadt erstmals der runde Tisch zusammen. Er setzt sich wie in anderen Großstädten der DDR das Ziel, bis zur Durchführung demokratischer Wahlen das öffentliche Leben auf allen Ebenen zu organisieren. Für alle Beteiligten ist es auch ein Lernprozess. Der Runde Tisch und der Rat der Stadt beschließen auch gemeinsam, dass eine Bürgerbefragung zur Rückbenennung durchgeführt werden soll. Alle wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sollen Abstimmungskarten per Post erhalten. Die Post soll die Karten kostenfrei befördern. Rund 250.000 Adressen sind zu beschicken. Die Wahlberechtigten könnten ihr Kreuz bei Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt machen. Die Karten sollten portofrei zurückgesendet oder in Wahlurnen geworfen werden.
Die Initiativgruppe um Klaus Moderlich übernimmt die Organisation. An Klaus Moderlichs Seite sind unter anderem seine Frau Käthe und sein enger Mitstreiter Andreas Feige. Sie stehen vor einem Berg an Aufgaben. Zunächst muss Moderlich Freiwillige für die Organisation der Befragung finden. Er wendet sich an 12 Menschen, denen er vertraut. Diese 12 Personen werden von der Arbeit freigestellt. Das Rathaus selbst stellt weitere 8 bis 10 Helfer. Nun läuft die Zeit. Innerhalb von 2 Wochen müssen 250.000 Briefe mit den Wahlkarten verschickt werden. Das Rathaus stellt dem Organisationsteam Räume zur Verfügung. Diese befinden sich in einem ehemaligen Stasi-Gebäude auf dem Kasberg. Das ist auch eine Art von Vergangenheitsbewältigung. Zunächst wird aufgeräumt, denn die Porträts russischer Revolutionäre an den Wänden passen nicht mehr so recht in die neue Zeit.
Wir brauchten ja Briefumschläge, wir mussten die Karten drucken lassen und da brauchten wir ja auch einen verlässlichen Drucker. Und da sagte meine Frau, die ist nicht von Römstein, da gehst du mal in die Druckerei Gröhr, mit denen kannst du reden. Nun, dann haben wir das bei dem in Auftrag gegeben und dann braucht man Leim, Pinsel und erstmal den Adressenausdruck.
Klaus Moderlich und seine Helfer haben keinerlei Erfahrung, wie und mit welchen Mitteln man so einen Bürgerentscheid durchzieht. Das hat es einfach noch nie gegeben.
Da war hier irgendwo so ein kleiner roter Zettel, da war eine Zahl drauf, 232.000. Da wurde so zugeschoben zu mir, dass es 232.000 Adressen geben wird. Das waren Bogen, die waren größer wie DIN A4. Und auf den Stapeln waren diese kleinen Adressen aufgedruckt. Ja, die musste man nicht zerschneiden. Solche Massen, so viele Leute hat's da doch gar nicht. Und ich arbeitete damals eher in der Blindeneinrichtung und wir hatten einen Lehrmittelbau und da fiel das ein Kollege von mir ein. Dort ist doch eine Spezialschere. Und da könnte man das doch machen lassen. Und da sind wir hin und da kannst du die Bohren, also so einen ganzen Stapel, kannst du einspannen. Und dann kam die Schere so, wurde runtergepresst. Und dann hat man wenigstens die Langstreifen schon erstmal zubereitet. Und die Inseln musste sie dann alle noch mit dem Finger schneiden.
Die Helferinnen und Helfer sind voller Enthusiasmus. Sie legen sich ins Zeug. Es melden sich viele Freiwillige. Sie stehen unter Zeitdruck, denn der Tag der Auszählung ist festgelegt. Sie kleben Adressaufdrucke auf Briefbögen, tüten sie ein und befeuchten die Leimstreifen auf dem Kuvert mit dem Schwamm. Denn selbstklebende Kuverts gibt es noch nicht.
Die Frauen, die hatten wunde Finger, weil die immer gestrichen haben.
Den ganzen Tag von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends arbeiten sie unermüdlich. Doch manchen Menschen sind ihre Aktivitäten ein Dorn im Auge. Klaus Moderlich bekommt hin und wieder Hinweise, dass Säcke mit ihrer Post im Postausgangsamt liegen und nicht befördert werden.
Dann sind wir mit denen dorthin und haben dann solche Postsäcke gefunden. Die wurden absichtlich beiseite her, weg. Von Leuten, die das nicht wollten, wissen wir ja genau, dass es solche Leute gab. Noch trauriger war, dass von den Helfern, welche dabei waren, da wurden die Stimmkarten schon Karl-Marx-Stadt gekreuzt und verschickt. Dann kriegt man wieder Rückmeldung, wieso bekommen wir Stimmkarten, wo schon Karl-Marx-Stadt? Wieso bekommen wir Post, wo gar keine Karte drin ist? Erst haben wir gedacht, das ist auf der Eile passiert. Aber das waren am Ende so viel, dass wir gesagt haben, hier sind Leute dabei, die pfuschen uns ins Handwerk, die wollen das nicht.
Die Gruppe um Klaus Moderlich lässt sich von alledem nicht beirren. In den 14 Tagen kommen sie jedoch an ihre Grenzen. Auch nach Feierabend sind die Beteiligten angespannt. Sie können teils nicht mehr abschalten. In Erwartung der Auszählung muntern sie sich gegenseitig auf. Schließlich wollen sie alle eine demokratische Entscheidung für Chemnitz. Für die Stimmzettelabgabe ist die Woche vom 17. bis 21. April 1990 angesetzt. Dazu steht im Rathaus nur eine einzige Urne zur Verfügung. Vielleicht entscheiden sich auch deshalb viele Bürger für die Briefwahl. Am Sonntag darauf sollen die Stimmen ausgezählt werden. Sonntag, der 23. April 1990. Endlich ist es soweit.
Der Tag der Auszählung war natürlich der Höhepunkt für uns. Und immer im Hintergedanke, Hoffentlich wird es ein günstiges Ergebnis, dass wir uns am Ende auch nicht blamieren, weil in der Bevölkerung auch die Meinung war, die Leute, die sich das ausgedacht haben, die Initiative, die sollen auch das ganze Theater bezahlen.
Um 9 Uhr beginnt die Auszählung. Im Raum stehen 20 Tische. An jedem Tisch sortieren 5 Helfer die Stimmkarten in 3 Behälter. Ein Behälter für Chemnitz, einer für Karl-Marx-Stadt und der dritte für ungültige Stimmen. Ein Helfer ist jeweils der Tischverantwortliche. Er führt die Listen. Die verschnürten Postsäcke werden geöffnet und auf den Tischen ausgeschüttet. Fleißige Hände huschen hin und her.
Es war für uns Verantwortliche ein besonders aufregender Tag. Und wir haben immer in die Behälter geguckt. Behälter auf den Tischen, Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, ungültige Stimmen. Wo sind denn die meisten Stimmen?
Klaus Moderlik wandelt unruhig zwischen den Tischen umher.
Und da konnte man dann schon abschätzen, hier sind ja mehr Befragungskarten drin. Hier sind weniger. Ja, weniger als Karl-Marx-Stadt. Was sagst denn du, ob wir es schaffen? Zum Andreas Feige. Ja, nicht. Wir schaffen das. Guck nochmal, hier ist mehr für Chemnitz. Ja, na, das wird sich ausgleichen. Aber wir wollen noch einen Daumen halten, dass wir das ordentlich schaffen. Ja, und dann viele Helfer genauso. Werden wir es schaffen? Wird's gehen?
Vertreter von Presse und Fernsehen beobachten die Auszählung. Gespräche werden aufgezeichnet und Kameramänner schieben ihre Objekte über die Schultern der zählenden Helfer.
Was der Versender alle da waren, man hätte sich das alles aufschreiben müssen. Bloß so weit hattest du die Zeit nicht und so weit hast du auch nicht gedacht.
Aufgeregt warst du sowieso.
Du hattest für das ganze Geschehen ja keine Erfahrung. Du konntest auch niemand fragen. Wir mussten sehen, dass das alles gut ging.
Nach 4 Stunden um 13 Uhr sind alle Stimmkarten sortiert.
Naja, und dann war alles ausgezählt. Dann waren die Behältnisse vor Chemnitz voll. Und das Karl-Marx-Stadt war dann schon nicht ganz so zu erwähnen. Und die Auszählung hat es gebracht. Und die Erleichterung war uns allen anzusehen.
Klaus Moderliks Mitstreiter Andreas Feige spricht nach der Auszählung in zahlreiche Mikrofone.
190.895 Bürger, also über 2/3, haben an der Abstimmung teilgenommen. Im Einzelnen haben gestimmt für Chemnitz 145.515.
76% stimmen für die Rückbenennung in Chemnitz. Dieses Ergebnis ist mehr als eindeutig. All die Mühen der engagierten Helferinnen und Helfer haben sich gelohnt. Noch am Abend übertragen die Fernsehsender in Ost und West das Ergebnis. Rund 5 Wochen später, am Freitag, dem 1. Juni 1990. Die Menschen eilen durch die Straßen. Sie kaufen für das bevorstehende Wochenende ein. Viele zieht es in ihre Kleingärten. Familie, Freunde und Bekannte haben sich zum Grillen angekündigt. Steaks und Bratwürste, Holzkohle und Getränke landen in den Einkaufstaschen. Das Wetter ist schön und wird auch wohl so bleiben. Dieser Tag im Juni scheint ein ganz gewöhnlicher Tag zu sein. Aber an den Heckscheiben vieler knatternder Trabis und Wartburgs und leiserer gebrauchter Westautos sind Aufkleber zu sehen mit der Aufschrift »Ich bin ein Chemnitzer«. Ab diesem 1. Juni 1990 kann sich wieder jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Chemnitzerin bzw. Chemnitzer nennen.
Auch wenn in den Ausweisen der Menschen, die zwischen dem 10. Mai 1953 und dem 31. Mai 1990 geboren wurden, als Geburtsort Karl-Marx-Stadt steht. Die Stadtverordnetenversammlung, die am 1. Juni tagt, beschließt, unsere Stadt heißt fortan offiziell wieder Chemnitz. Spontan verkündet Oberbürgermeister Dieter Noll den Beschluss vom Rathausbalkon aus den vorbeilaufenden Passanten. Für die Anpassung an den neuen alten Namen wird eine Übergangszeit von einem Jahr festgeschrieben. Doch auch nach dieser Zeit kommt es vor, dass die Post Sendungen mit der Adressangabe Chemnitz nicht befördert. Was soll's, wird sich Klaus Moderlich sagen. Denn heute, seit nunmehr 25 Jahren, trägt die Stadt wieder ihren ursprünglichen Namen. Sie hörten das Feature »Zwei Namen, eine Stadt«, eine akustische Zeitreise zur Um- und Rückbenennung von Chemnitz. Produziert anlässlich des 25. Jahrestages der Rückbenennung. Sprecher Thorsten Münchow. Schnitt und Abmischung Sören Breuer. Aufnahmen bei Mikrofoniker Koschalin. Produziert von der Zebra-Werbeagentur Chemnitz in Zusammenarbeit mit dem Zeitbrücke Verlag Aue im Auftrag der Stadt Chemnitz. Besuchen Sie auch www.die-stadt-bin-ich.de oder werden Sie Fan auf Facebook, die Stadt bin ich.